In der heutigen Podcast-Folge habe ich Angela zu Gast, mit der ich in einem Tea-Talk darüber spreche, wie sie von der erschöpften Lehrerin zu spirituellen Einheitserfahrungen kommt oder gekommen ist in den letzten 5 Jahren und wie sie heute voller Dankbarkeit und Entspannung ihren Beruf als Lehrerin ausübt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Das ist heute wieder ein besonderes Gespräch mit Angela, die bei mir das wusste ich gar nicht, das erfahre ich erst in dem Gespräch selber. Die hat bei mir das Transformationsjahr, also das Ich-Projekt damals gemacht, war ein Jahr lang bezogen auf Ayurveda und Gewohnheitstraining und Selbsterkenntnis sozusagen bei mir, hat dann diverse kleinere Kurse noch gemacht. Alive hat die Coaching-Ausbildung gemacht und die Trainerausbildung ist sie gerade dabei abzuschließen. Also ist krass weit schon in ihrem Prozess und berichtet davon, wie sie vor 5 Jahren als überarbeitete, gestresste Lehrerin in einem Burnout gelandet ist und wie das passiert ist, also warum sie im Burnout gelandet ist aus der heutigen Perspektive, wie sich das Burnout gezeigt hat und wie sie da wieder rausgekommen ist, vor allen Dingen, was ihre heutige Perspektive ist auf die Dinge, die sie ins Burnout getrieben haben und wo sie heute steht und wie sie heute ihren Schülern, ihrem Beruf begegnet, ihrem Alltag begegnet und was das für einen Unterschied in der Qualität ihres Lebens macht und zu wissen, sich sicher zu sein, nie wieder in ihrem Leben in ein Burnout zu rasseln, weil sie jetzt nicht mehr nicht sehen kann, was sie jetzt sieht und deswegen das für sie ausgeschlossen ist. Ein wunderschönes Gespräch. Es geht sehr tief, sehr philosophisch. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit.
Herzlich willkommen, liebe Angela, in diesem fantastischen Podcast. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wir haben ja jetzt länger nicht uns direkt gesehen. Umso mehr finde ich das immer so aus persönlichen Gründen ganz schön, diese Tea-Talks mit euch zu machen. Also, oh, lass doch mal zusammensetzen und einen Tee trinken und ein bisschen Quatsch.
Ja,
herzlich willkommen.
Schön. Ja, danke. Hier ist mein Tee.
Ja. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
Ja, ich heiße Angela, ich bin 50 Jahre alt, ich bin Lehrerin und unterrichte die Fächer Deutsch und Musik an einem Hamburger Gymnasium und ich wohne im Osten von Hamburg mit meinen beiden Söhnen, die sind 9 und 11 und mit meinem Mann in einem kleinen Häuschen mit kleinem Garten, ganz idyllisch und habe jetzt gerade bin dabei, die Trainerausbildung bei dir abzuschließen. Mhm. Hab demnach auch die Ausbildung hinter mir und ja, bin schon lange mit dir verbandelt auf die eine oder andere Art.
Oh, wir so verbandelt. Du hast eben im Vorgespräch, und das ist ja auch in unserem gemeinsamen Prozess immer mal wieder aufgetaucht, dein Burnout erwähnt. Ich finde diese einschneidenden Erlebnisse immer wertvoll irgendwie zu beleuchten, weil meistens sind das ja so Turning Points in unserem Leben, die irgendwie so ein neues Bewusstsein für uns bereithalten. Also im besten Falle lernen wir da eine ganze Menge draus und unser Leben verändert sich. Also würde mich als erstes mal interessieren, wir starten mal so direkt rein. Wieso würdest du sagen, bist du überhaupt in den Burnout geraten?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Wie immer ist das ja eine Gemengelage von ganz vielen verschiedenen Dingen. Lustigerweise, heute Morgen sind mir Fotos hochgespült worden. Exakt heute vor 5 Jahren war ich mit meiner damaligen 6. Klasse in der Elfi in einem Konzert. Mhm. Und das war unmittelbar, also ich glaube 1 oder 2 Tage, bevor ich krank geworden bin. Mhm. Und danach war ich eben 1,5 Jahre raus aus der Schule, knapp anderthalb Jahre. Und dieser Konzertbesuch, der ist mir noch intensiv in Erinnerung. Und ausgerechnet heute Morgen kommen diese Fotos hoch. Das war exakt heute vor 5 Jahren. Ich habe gedacht, okay, interessant.
Dann sollen wir wohl darüber sprechen.
Ja, genau. Also es war mir auch schon vorher klar, dass ich wahrscheinlich darüber sprechen würde, weil es wirklich ein Turning Point war in meinem Leben. Also ich möchte mal sagen, da ging überhaupt erst mein Weg der Weiterentwicklung richtig los. Und warum bin ich da reingeraten? Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schleichender Prozess gewesen. Ich habe mich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, denke ich, überfordert. Es spielt natürlich stark meine Konditionierung mit rein, also meine Glaubenssätze, wie Leben funktioniert, wie ich zu funktionieren habe. Und dazu gehörte eben zum Beispiel, dass ich will alles besonders gut, besonders richtig machen. Ich habe viele Dinge im Außen zum Anlass genommen, mich irgendwie zu kritisieren, klein zu machen.
Hast du ein Beispiel? Was hast du?
Konflikte in der Schule zum Beispiel. Also es gab ganz konkret eine Geschichte in der Schule, die war vielleicht sogar so ein bisschen wie der letzte Tropfen, der ja mich dann wirklich hat körperlich zusammenklappen lassen. Also ein Konflikt mit einer Mutter. Das zog sich über ein Dreivierteljahr hin und ich bin sozusagen in ein Drama gefallen, aber in ein für mich spezifisches Drama, nämlich in so eine Art Schockstarre. Also ich habe mir keine Hilfe geholt. Ich habe mich wenigen Menschen anvertraut. Das hat sich so aufgeschaukelt immer mehr, dieser Konflikt. Und ich habe mich immer mehr in die Ecke gedrängt gefühlt. Also ich bin nicht ins Handeln gekommen. Ich habe mir nicht die Unterstützung geholt, die ich gebraucht hätte, beziehungsweise ich habe es viel zu spät gemacht. Als ich es dann gemacht habe und tatsächlich auch gemerkt habe, ich habe die volle Rückendeckung von der Schulleitung, von meinen Kollegen, war es im Grunde schon zu spät. Also da hatte ich das Gefühl, ich bin innerlich so wie ausgehöhlt, demontiert. Also ich habe so gezweifelt an mir selbst, an meinen Fähigkeiten, obwohl ich da ja auch schon 15 Jahre oder so im Job war. Mhm. Aber dieser eine kleine Fall, der ist in meinem Bewusstsein so riesig geworden, dass der, also ich möchte sagen, unter anderem mit in diesen Zustand quasi geführt hat. Das ist jetzt so ein Aspekt, der mir einfällt. Also dieses einerseits eben alles richtig machen wollen oder nicht keinen guten Weg damit finden, wenn von außen Kritik kommt. Das ist der eine große Aspekt. Da habe ich in den letzten 5 Jahren sehr viel gelernt. Und auch äußere Dinge, äußere Einflüsse als Begründung zu nehmen, wie es mir geht. Also es gibt zum Beispiel viel Arbeit zu tun. Es liegen hier Stapel von Korrekturen. Und ich weiß, die müssen einfach abgearbeitet werden. Und ich merkte, das ist jetzt, ich beschreibe den Zustand vor 5 Jahren und länger, dass mich diese Arbeitsbelastung richtig fertig macht. Also, dass ich gar keinen Weg finde, damit gut umzugehen. Also, da nützen wir auch keine schönen Pläne und sowas, sondern es ist eben alles, wie ich jetzt eben im Nachhinein weiß, die Haltung, mit der ich sozusagen dem Leben begegnet bin. Ich habe Belastungen, Druck immer oder sehr leicht, wie soll ich sagen, zu tief in mich hinein, auf mich hinein wirken lassen. Also ich habe richtig...
Oder überhaupt sozusagen gedacht, dass der Druck von außen kommt.
Ja, ganz genau, richtig.
Von der Mutter, von den Heften, die auf dem Schreibtisch liegen, wahrscheinlich noch von Verpflichtungen mit Kindern, mit Mann, all das sozusagen, dass du dem, was von außen kommt, nicht gerecht wirst. Also wenn ich mir so, wie ich das raushöre, nicht gerecht werden kannst oder so. Ja, das ist so interessant. Ich muss da gerade dran denken, als du von der Mutter oder von dem Konflikt mit der Mutter das erzählt hast, weil ich dachte, das ist so krass, wie, und das kennen natürlich auch, ich glaube, das kennen wir alle, aber wie manchmal so banale Dinge, und das ist jetzt natürlich nicht banal, einen Konflikt mit einer Mutter von einer Schülerin oder Schüler zu haben über ein Dreivierteljahr, aber ich sag mal, in Relation zu den Gewichtungen, die man Dingen gibt im Leben.
Ja.
Dass dann ein ich sag mal, kleiner Aspekt, das ist ja trotzdem klein in Relation zu, du bist Mutter von deinen Kindern und hast eine Familie und hast eine Partnerschaft und ganz viele Teile von deinem Beruf haben jetzt wahrscheinlich trotzdem super funktioniert, aber dass dieses so eine Facette, die wir dann, wo ich gerade sagte, oder wie du es auch eben gesagt hast, wo wir glauben, wir lassen das an uns ran, aber gleichzeitig das eigentlich ja rauspicken und das zu einem, das klingt irgendwie so fies, aber wie so zu so einem inneren Drama aufbauschen, was dann viel mehr Raum einnimmt, als es faktisch eigentlich, wenn man das betrachten würde, neutraler, rein logisch tun würde. Aber wie du sagst, dass du natürlich irgendwie, wenn du dann in dein Muster reingerätst, dir Druck aufzubauen und das nicht handeln zu können und Angst zu haben, damit alleine zu sein, deswegen irgendwie deine Kollegen nicht anzusprechen oder das die Schule nicht anzusprechen und dann das immer größer zu machen, dann kreiert das halt ein inneres, eine innere Welt, ein inneres Szenario, was dann nicht irgendwann nicht mehr haltbar ist, ne? Das ist so krass. Mhm. Wenn man sich das vor Augen führt, und das kennen, ich glaube wirklich, das machen wir ja alle, im Großen oder im Kleinen. Einige haben, man könnte sagen, einen intelligenten Körper, der irgendwann sagt, so jetzt reicht's. Angela, jetzt mal hier auf für so Schluss halten. Und einige brauchen länger und kriegen halt nicht nur ein Burnout, sondern, ich sag mal, schlimmere Dinge oder setzen die Beziehung ins Sand oder verlieren den Job. Oder es gibt ja tausend Szenarien, die man sich dann daraus kreieren kann irgendwie. Ja. Mich würden zwei Sachen interessieren irgendwie. Das eine ist, wie du jetzt, und das ist ja nur eine Facette, du hast ja gesagt, es gibt viele Dinge, die sozusagen akkumuliert sind zu diesem Zustand, dass du dann sozusagen nicht mehr konntest, aber wie du jetzt deine Perspektive, also wie die heutige Perspektive auf diesen Konflikt mit der Mutter ist, würde mich super interessieren, und dann wie die Erfahrung dann war, also wie dein Körper tatsächlich, also was dich gestoppt hat, wie dein Körper dich gestoppt hat.
Mhm. Fangen wir mit dem letzten an. Ich bin krank geworden, schlichtweg. Erstmal, so ging's los. Also ich habe eine schwere Bronchitis bekommen, von einem auf den anderen Tag. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich meinen ersten fetten Hustenanfall kriegte, der gar nicht wieder aufhörte. Und das war quasi der Beginn. Und dann kam einige Wochen später ein Hörsturz dazu, der mir auch bis heute noch so ein bisschen geblieben ist. Also Gott sei Dank sind der Tinnitus, also die Ohrgeräusche, sind weitestgehend weg. Aber ich merke, dass das sozusagen mein feiner Seismograf geblieben ist in stressigen Zeiten, oder wenn ich eben merke, dass ich anfange, diesen Druck wieder innerlich in mir zu kreieren, dann fängt mein Ohr an zu rauschen. Es ist also wie ein kleiner, es ist mein kleiner Kumpel da oben, der mich erinnert. Also es ist wunderbar, so ein kleiner Anker. Und ich habe da auch häufiger nochmal drüber nachgedacht. Also mein Körper hat definitiv die Regie übernommen und hat mich gestoppt. Das sehe ich genauso, wie du das eben formuliert hast, weil ich es anders nicht, offensichtlich nicht handeln konnte, und ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Und dass es auch relativ glimpflich war. Es war nur eine Folge von mehreren Infekten plus der Hörsturz und nichts Schlimmeres. Aber es war so massiv, dass ich buchstäblich nicht mehr auf die Beine gekommen bin. Also ich habe das Gefühl gehabt, wie es ist mir der Saft abgedreht. Ich habe keinen Zugang mehr zu meinen Batterien. Ich kann die nicht mehr, ich kann sie nicht aufladen, aber ich habe auch vor allem keinen Zugang mehr überhaupt zu meiner Energie. Das war ein nicht sehr schöner Zustand. Der zog sich so ein, zwei Monate hin. Dann flauten die Infekte langsam ab. Aber ich bin trotzdem nicht auf die Beine gekommen.
Wie hat sich das geäußert? Also faktisch konntest du nicht aufstehen, oder was meinst du?
Teilweise ja. Ja, teilweise ja. Oder eben nur gegen größte Widerstände. Also ich war unfassbar erschöpft schon morgens. Also ich habe zwar normal geschlafen, aber war schon morgens einfach überhaupt nicht leistungsfähig. Also undenkbar, in die Schule zu gehen und da den Alltag zu schmeißen oder eine Gruppe zu führen, den Rahmen zu halten für was auch immer. Also ich war eigentlich zu nichts wirklich in der Lage. Ich konnte auch keine Bücher lesen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Also das ist so ein bisschen auch gelöscht, so die Zeit. Ich weiß nur, dass ich dann relativ schnell tätig geworden bin und mir überlegt habe, was ich jetzt mache. Und mein erster Gedanke war sowas wie Richtung Mutter-Kind-Kur, und dann hat irgendwann mein Mann mich gestoppt, so nach ein paar Tagen, nach meiner Recherche, und gesagt, weißt du was, ich glaube, das ist nicht das, was du brauchst. Du solltest alleine weg sein. Also er hat mir quasi den Brief ausgestellt, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe und wofür ich ihm also unendlich dankbar bin.
Männer sind so toll, ne?
Ja, Männer sind toll. Und das Zweite war auch, dass also die Reaktion meines Chefs, der auch irgendwann ungefähr zu derselben Zeit zu mir gesagt hat, ich gebe dich frei. Also wir werden jetzt eine Langzeitvertretung für dich organisieren. Du brauchst jetzt nicht mehr von Woche zu Woche deine Krankschreibung vorzulegen. Ich weiß jetzt Bescheid. Du bist erstmal raus. Und das war wie eine Befreiung. Also das war so toll. Diese beiden Männer haben mir wirklich geholfen, dann ganz neue Wege einzuschlagen, tätig zu werden. Und dann habe ich mir eben eine andere Form von Klinik gesucht und war tatsächlich, eigentlich sollten es 6 bis 8 Wochen sein und es sind 10 geworden. Ich war 10 Wochen in einer ganz großartigen Klinik in Bayern, also auch richtig weit weg. Mhm. Und habe von Grund auf angefangen, mich wieder neu aufzustellen und unendlich viele großartige Impulse bekommen, Therapien bekommen, Gruppenerfahrungen gemacht, unterschiedlichster Art. Also das kann ich hier gar nicht alles aufführen. Mhm. Also es war aber eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend schaue und jetzt komme ich zu der anderen Frage, war das der Beginn oder die ersten Steps auf meinem Weg, der dann gefolgt ist, den ich jetzt meine persönliche Weiterentwicklung nenne, der überhaupt erst, also die ersten Schritte, die Basis gelegt haben dafür, dass ich überhaupt in der Lage war, den Weg zu gehen, denn der ist ja auch durchaus mühsam und anstrengend und nervig, die eigene Straßenseite anzuschauen und zu gucken, wo trage ich denn die Verantwortung dafür? Also war ich in dem Akutzustand schlichtweg überhaupt noch nicht in der Lage. Das kann ich dann auch total sehen. Und das kann ich auch mit einer ganz großen Milde inzwischen sehen. Mhm. Also ich kann mit einer ganz großen Dankbarkeit und Milde irgendwie auf mich gucken und auf meinen Körper, der wirklich da verzweifelt geschrien hat, hör auf, hör auf, hör auf. Okay, ich mach's jetzt. Ich gehe jetzt auf die Bremse. Und dann war einfach Schluss. Und dann konnte ich, durfte ich ganz wieder von vorne anfangen und erstmal mich wiederfinden und wirkliche Achtsamkeit praktizieren und lernen. Und das eben über diesen langen Zeitraum, über diese vielen Wochen in einer wunderbaren Gemeinschaft. Und ich konnte eben glücklicherweise ganz viel davon mitnehmen in meinen Alltag. Das ist ja immer das Schwerste dann, das wieder zu bekommen und wieder zu Hause im vertrauten Umfeld, das dann weiterleben. Aber dadurch, dass ich eben dann immer noch krankgeschrieben war, ich war nämlich immer noch nicht arbeitsfähig, also es war wirklich, es war nur die Basis erstmal gelegt, hatte ich die Zeit. Und in der Zeit genau habe ich bei dir das Ich-Projekt gemacht, das Trafo-Jahr. Mhm. Also das war quasi genau im Anschluss an meine Klinikzeit, habe ich damit angefangen. Es war wirklich perfekt. Mhm. Und ich sehe mich noch sehr häufig, so besonders dann im Jahr darauf, im Frühling, morgens um 5 mit Kopfhörern auf dem Ohr durch meinen Stadtteil laufen, mit deinen Aufzeichnungen und Meditationen auf dem Ohr und bin einfach nur gegangen und habe das ja so reinsickern lassen, wieder in mein Bewusstsein, in meine Zellen. Und ich muss sagen, das ist auch echt, das bewegt mich heute immer noch sehr, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Und deswegen, es stimmt wirklich, ich fühle mich wirklich mit dir verbunden. Ja. Du hast mich, ganz ehrlich, mit aus dieser echt krassen Tiefzeit aus meinem Leben wirklich mit begleitet.
So schön.
Da sind immer noch, da schwören mir noch einige Sätze im Ohr, das ist ein riesengroßer Schatz. Das ist wundervoll.
Voll schön. Das erinnere ich gar nicht, dass wir uns schon für Ich-Projekt kennen. Das ist interessant. Das ist jetzt nicht schon lange. Wow.
Ja, 2019, ja.
Ja, krass.
Ja. 1920. Mhm. Ja. Ja, und danach dann alles andere. Dann habe ich noch Tellergold hinterher gemacht. Ich, Menschlichkeit und was dann alles so kam.
Ja. Okay, wow. Ja. sag dann aber was zu deiner Perspektive auf diesen Konflikt mit der Mutter.
Ja, du hast es eigentlich eben schon genau auf den Punkt gebracht. Ich gucke so ein bisschen fassungslos da drauf, jetzt mit dem Rückblick, wie eine einzelne Person in meinem Umfeld, die mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun hatte, die mir auch wirklich auch überhaupt total fern war, wie das möglich war, dass ich zugelassen habe, dass die so dicht an mich ranrücken konnte. Also das war für mich tatsächlich etwas, ich kann mich da noch wirklich hineinfühlen, auch wenn das jetzt so weit weg ist, aber diese Bedrohung war für mich total real. Und da gucke ich jetzt tatsächlich ein bisschen erstaunt und bisschen fassungslos auch drauf, wie das möglich war. Und ich sehe jetzt, wie viel stabiler ich bin, wie viel sicherer mit mir selbst und auch wie viel milder mit allen, also mit mir, aber auch mit anderen Menschen. Also wenn ich jetzt in Konflikte gerate, die habe ich ja dauernd in der Schule.
Was? Kleine und immer groß. Noch Konflikte, Angela.
Ja, natürlich. Große, kleine, alles Mögliche. Und ich kann dem so zuschauen jetzt. Ich sehe, okay, ach, guck, jetzt muss Schüler XY sich so an mir abarbeiten. Ach ja, jetzt kommt hier der Widerstand. Und na klar, und ach guck, da habe ich jetzt so und so. Ja, da ist ja klar, dass das jetzt da schiefgegangen ist. Okay, das bügle ich mal schnell wieder ab. Oder hier fange ich das jetzt auf. Also ich kann auf eine Art viel entspannter und ruhiger mit allem umgehen. Und wenn es halt wirklich stärkere Konflikte werden, dann sehe ich viel leichter den Menschen dahinter. Den anderen. Mhm. Und auch mich selbst. Mhm. Und wenn ich, also ich habe so einen Ausdruck, der so ein bisschen mich und mein Tun von vor 5 Jahren und länger auf den Punkt bringt, nämlich wenn es irgendwie hart wurde, habe ich so eine Parole gehabt, Augen zu und durch. Mhm. So bin ich ganz hart und fest geworden. Das war furchtbar. Also purer Funktioniermodus. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt ist es Augen auf und stillhalten, ruhig werden. Mhm. Also genau das Gegenteil. Ich kann jetzt beobachten, entschleunigen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt gerade wieder in den letzten Wochen und Monaten, was allein diese Entschleunigung, auch jetzt in krassen Situationen mit ganzen Klassen, die aus irgendeinem Grund gerade mal außer Rand und Band sind, was das alleine für Beruhigung bringt und gar nicht erst Konflikte entstehen lässt. Allein dadurch, dass ich einmal zweimal mehr atme und meinen Boden spüre und mich erde. Also dieses viel, viel mehr bei mir bleiben und eben nicht wie früher so reingesogen werden. Ja, in meine Emotionen, in den Konflikt, in all das, was mein Kopf mir dann erzählt für Geschichten. All diese Dinge. Das ist einfach so viel ruhiger und stiller geworden, was nicht heißt, dass es immer so ist. Absolut nicht. Drama kann ich auch immer noch gut. Yeah. Und Rückzug und Starre kann ich auch noch. Also alles ist noch da, aber es ist bewusster.
Ja. Yeah.
Ich krieg's mit, ganz häufig. Yeah.
Ja, ich habe gerade gedacht, das ist irgendwie voll schön, wie du das beschreibst mit der Erfahrung mit der Klasse oder den Klassen, wenn du, was das für einen gigantischen Einfluss hat, wenn du dich erdest, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du nicht in dein Drama gehst oder hart bist oder in dieses Muster einsteigst, dass das tatsächlich faktischen Einfluss auf die Kids hat, die dann da sind. Und das ist ja irgendwie etwas, ist ja für mich auch in den letzten Jahren immer stärker geworden, das Bewusstsein darüber, dass du hältst ja den Raum für die Kinder. Also es gibt ja einfach einen energetischen Raum, in dem diese Kinder dann drin sind. Und wenn du den Raum veränderst, den energetischen, in dem du weit und weich wirst und dich erdest, muss das rein logischen Einfluss haben. Es kann nicht anders sein. Und gleichzeitig, wenn du aber einsteigst, oder das ist ja, passiert ja mit jeder Beziehung auch irgendwie als Mutter von 2 Kindern oder als Partnerin oder wie auch immer, das ist ja der gleiche Space sozusagen. Das muss einen Einfluss eben auch auf den anderen haben. Das ist einfach, das ist irgendwie eine total, total tolle, tolles, wie so ein Geheimtrick.
Ja. Wirklich. Ja, und einfach auch ein bisschen magisch, ne? Also ein bisschen. Ja.
Verrückt, ja. Der Verstand kann das nicht greifen.
Weil es unmittelbar wirkt. Unmittelbar.
Ja, total cool.
Ja, und es ist so, also es gibt mir ein bisschen auch Macht, aber im besten Sinne, also im positiven Sinne, Einfluss. Ich kann Situationen beeinflussen. Und das ist, finde ich, auch so die höchste Form von Verantwortung beim Rahmen halten. Wenn ich mir dessen so bewusst bin, was ich tatsächlich energetisch bewirken kann. Es ist Wahnsinn. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die Davon hatte ich keine Ahnung in der Tiefe vor 5 bis 7 Jahren.
Ja.
Obwohl ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ein bisschen doch, weil ich komme ja von der Musik und Musik ist wirklich mein Leben. Seit ich 6 Jahre alt bin, ist das ein riesengroßer Teil von mir. Und zwei Dinge sind für mich da bis heute eigentlich wichtig. Und zwar einmal was man beim Musizieren ja manchmal hat, dieser Flow-Moment, dieses totale Eintauchen in das Jetzt oder ins Nichts oder so. Das kennen Musiker, wenn sie üben. Und das kenne ich tatsächlich seit Kindesbeinen an. Und das, als du dann irgendwann mal angefangen hast, von diesen Jetzt-Momenten zu sprechen oder dieser Präsenz, wusste ich sofort, was du meinst, intuitiv. Mhm. Ich dachte, es ist genau wie ich, wenn ich mit der Musik verschmelze.
Ja. Yeah.
Das war einmal so eine Sache, so ein roter Faden, der sich durchzieht. Und das andere ist, ich bin ganz früh schon im Studium habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf Chorleitung. Überhaupt Chorsingen ist auch eine ganz große Leidenschaft von mir. Und ich habe lange, lange Jahre Chöre geleitet. Und da kenne ich das mit diesem energetischen Raum auch.
Ja. Yeah.
Und als das nämlich dann kam, auch jetzt besonders in der Ausbildung und auch in der Trainerausbildung, wieder mehr Thema war, was wir als Leitung von Gruppen oder Rahmenhalter von Gruppen energetisch bewirken können. Das ist genau das, was ich auch über die Musik beim Chorleiten schon kannte. Und das hat sich da auch so angedockt. Und ich dachte, okay, jetzt schließen sich da für mich auch mehrere Kreise. Und ich kann jetzt auch nochmal wieder in einer neuen Qualität genau das zum Beispiel mit in die Schule nehmen, mit in meinen Unterricht. Und jetzt so, als würden sich da die verschiedenen Fäden miteinander verknüpfen und verbinden. Und ich denke so, jetzt wird so schlüssig alles. Es wird so stimmig, es passt alles. Und ich sehe jetzt auch, ich habe meinen Platz da neu gefunden. Und auch meine Fähigkeit, die ich eigentlich schon mitgebracht hatte, von der ich aber irgendwie nicht richtig wusste, was es ist. Und jetzt hat sich das durch deine Methode im Grunde zusammengefügt.
Es klingt so, als wäre es auch vor allen Dingen für dich greifbarer geworden, also dass du sozusagen das, also auch wenn das komisch ist, das so zu beschreiben, aber dass du mehr verstehen kannst, was schon ein tiefes Wissen war. Aber manchmal hilft das ja, ein Wissen auch zu verstehen. Also das Wissen ist ja eher auf einer intuitiven Ebene und das kognitiv oder intellektuell zu greifen hilft aber manchmal, um das wirklich einzusetzen oder einordnen zu können und bewerten zu können, ich sage im positivsten Sinne, das ist eine Fähigkeit, das kann ich nutzen, so wirkt das. Und das ist, das hilft uns manchmal, das zu amplifyen, wie sagt man das denn auf Deutsch, zu verstärken. Sagt man, das heißt, es ist verstärken? Ich glaube, es ist verstärken. Oh Gott.
Weiß ich auch gar nicht.
Ich höre schon wieder so viele englische Sachen, habe immer englische Sachen auf Ohr, dann schummelt sich immer die englische Sprache in meinen Alltag rein. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, oder habe ich so gedacht, als du davon beschrieben hast, wie krass es ist mit den Kindern, wenn du dein Feld veränderst und das so einen direkten Einfluss hat, dass das Spannende, und das ist ja das, wo wir alle herkommen, ist, dass wir ja glauben, also rein logisch, wenn man jetzt denkt, ich bin Lehrerin und da sind Kinder, die machen irgendwie Quatsch, dann muss ich ja was tun. Ich muss eingreifen, ich muss was sagen, ich muss für Ruhe sorgen, ich muss die Maßregeln, ich muss den Aufgaben, ich muss die Beschäftigung halten, also irgendwelche Dinge tun, damit es hier besser läuft. Aber das ist meistens die Frequenz, die darunter liegt oder leichter greifbar ist für unseren Verstand, die Haltung aus der heraus, wie wir es tun in dem Moment, wäre dann sowas wie, das muss hier funktionieren, ihr macht das falsch, ihr macht nicht das, was ich sage, das läuft hier aus dem Ruder, ich muss das irgendwie eindämmen. Und diese Haltung, die Frequenz, die dann durch einen durchspricht, die hat natürlich auch einen Einfluss auf die Kinder oder unsere Kinder oder den Partner oder den Coachee oder wen auch immer sozusagen, wer in unserem Feld ist. Also diese Haltung, die da sofort einen Einfluss hat, wohingegen, wie du das beschreibst, wenn ich erstmal nichts tue, sondern an der Haltung arbeite, gucke so, erstmal die Haltung, meine Haltung einordnen, dann hat die ja einen sofortigen Einfluss und dann kann ich aus einer anderen Haltung heraus den begegnen. oder auch was tun oder nichts tun. Dann habe ich halt die Wahl aus einer funktionalen Haltung heraus oder einer optimaleren Frequenz, dem Moment zu begegnen, auch auf der Inhaltsebene was zu sagen, nichts zu sagen, vielleicht ja sogar trotzdem laut zu werden, um meine Stimme zu erheben, aber aus einer anderen Haltung. Das, ja. Das eine ist Kontrolle, scheiße, es funktioniert ja nicht, ich muss es irgendwie anders machen. Das andere ist, okay, bei denen ist gerade das ist gerade meine Absicht, dann zu sagen, okay, stopp, war das jetzt nicht. Also das ist so krass. Das ist so krass und es ist manchmal so schwer für den Verstand begreifbar, weil das manchmal von außen, wenn man nicht geschult ist, das zu fühlen, ähnlich aussieht. Mhm. Aber es liegen Galaxien zwischen dem Erleben für alle Beteiligten, für dich und für die Kinder.
Mhm. Total. Das vor allem ist es fühlbar in dem Moment für mich.
Ja.
Das ist halt das Entscheidende. Und es gibt genug Situationen, wo es auch dann plötzlich nicht greift oder wo ich es nicht gut genug hinkriege oder wo ich es vielleicht an 10 Punkten in einer Unterrichtsstunde hinkriege und beim 11. dann doch nicht mehr.
Ja, klar.
Und dann plötzlich doch aus der Haut fahre.
Na klar.
Das Bild in dem Moment.
Ja. Ja, und auch das ist ja, genau. Es geht ja nicht um Perfektion, aber ich meine, wenn das, selbst wenn es 3 von 10 Malen ist, dass wir es schaffen, dann verändert sich in dem Moment die Qualität des Erlebens. Abgesehen davon, dass du natürlich für die Schüler eine andere Realität erschaffst oder zumindest eine andere Möglichkeit darstellst, sie haben dann ja immer noch ihre Wahl, wie sie dann damit umgehen, verändert sich ja dein Leben in dem Moment.
Ja.
Ob du angestrengt, gestresst, angespannt, hochkochst oder Druck gerätst oder ob du dich entspannst, weich wirst, weit wirst, milde wirst, dich fühlen kannst, die Schüler sehen kannst, ihre Not sehen kannst, in der sie das tun, was sie tun. Alleine das verändert das natürlich. Das ist ja das, was ich immer sage. Es geht darum, die Qualität des Erlebens, des Lebens zu verändern, weil in den Momenten, in denen du das schaffst, hast du ein ganz anderes Leben, als in den Momenten, in denen du es nicht schaffst oder in denen du es gar nicht weißt oder gar keinen Zugriff darauf hast, da überhaupt, also wie das halt vor 5 Jahren war, gar keine, also nur zu sehen, scheiße, die Kinder, und ich muss jetzt handeln. Also da gab es ja gar keinen, diesen Raum oder dieses Feld, diese Möglichkeit hat halt nicht bestanden.
Genau.
Und egal, ob du es jetzt immer schaffst oder nicht, es gibt die Möglichkeit und selbst in den Momenten, in denen du es nicht schaffst, bist du bewusst darüber, dass es die Möglichkeit gibt, so dass selbst wenn du es nicht schaffst, das nicht zu schaffen eine andere Qualität hat, als einfach dem der Situation ausgeliefert zu sein.
Ja, richtig. Und das gibt mir auch das Gefühl, dass ich nicht wieder zurückfallen kann in einen Zustand von vor 5 Jahren. Also da bin ich mir total sicher drüber.
Ja.
Da habe ich ein ganz, ganz tiefes Vertrauen entwickelt, dass es nicht wieder so schlimm werden wird, dass mein Körper derartig die Notbremse ziehen muss. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist nicht wirklich, also das ist ja mal das, you can't see what you can't see, aber das, was wir einmal sehen können, können wir auch nicht mehr nicht sehen.
Genau.
Und nicht mehr nicht fühlen und nicht mehr nicht wahrnehmen und bewusst darüber sein. Das ist, das ist das allergrößte Geschenk überhaupt, finde ich. Also, dass ich ihr auch gemacht habe, sozusagen, dass ich eben mit Mitte 40, Gott sei Dank, also relativ früh, diesen Warnschuss bekommen habe. Und ich meine, erschreckenderweise, die allermeisten, also sind überwiegend Frauen gewesen, wenig Männer, aber die meisten, die ich da in der Klinik kennengelernt habe, waren circa 10 Jahre älter als ich. Mhm. 10 und älter. Die in ganz ähnlichen Situationen waren wie ich und wo sich schon chronische Dinge im Körper breit gemacht hatten. Es war erschreckend zu sehen. Und ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele zig Male gedacht, Gott sei Dank bin ich jetzt hier, Gott sei Dank gehe ich jetzt los und habe die Chance bekommen, so aufgerüttelt zu werden. Denn wenn das Aufrütteln nicht massiv genug ist, ist es ja unheimlich schwer, selber tätig zu werden und zu erkennen, wie schlimm es eigentlich schon ist. Ich habe eigentlich erst in der Klinik gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich ging und wie tief unten ich war. Ich habe das vorher gar nicht an mich rangelassen oder gar nicht wahrgenommen. Das ging gar nicht. Und erst als ich angefangen habe, wirklich damit zu arbeiten und mich dem auch zu stellen und da hinzugucken, so unangenehm das auch war, war mir die Tragweite bewusst. Und jetzt, ja, bin ich wirklich weit, weit, weit entfernt von diesem Zustand.
Ja, es ist halt voll schön, wie du das sagst. Und du kannst es halt, wenn du es einmal siehst, kannst du es nicht mehr nicht sehen, weil es eben nicht darum geht, das ist jetzt ein Skill, wie ich trainiere jetzt eine halbe Stunde früher aufzustehen oder ich trainiere jetzt besser zu essen, sondern deswegen nenne ich das ja Bewusstseinsevolution. Das ist so wie wenn du als Kind einmal laufen gelernt hast, dann kannst du nicht mehr nicht laufen können. Mhm. Geht das jetzt, also weil das ist halt, also es ist so in dem System verankert, anders als wenn es einfach nur eine Gewohnheit ist und die Fähigkeit zu sehen und zu hören und zu fühlen, bezogen auf, wie es halt fällt, wie geht's dir, wo stehst du eigentlich, wie geht's den Kindern, wie auch immer, das, wie du sagst, du kannst es nicht mehr nicht fühlen. Es geht halt nicht. Das ist vorbei. Was Fluch und Segen zugleich ist, muss ich sagen. Manchmal nervt es auch richtig kolossal. Ja, gerade in den letzten Wochen mehrere Momente gehabt, wo ich dachte, oh, es wäre so geil, das einfach nicht sehen zu können. Einfach nur stumpf. Einfach nur stumpf jetzt in diesem Moment gerade vor mich hinzulegen, ohne das Bewusstsein darüber zu haben, was hier gerade passiert. Ich denke, es gibt schon diese Momente, wo ich das habe. Aber es ist natürlich nicht wirklich so, weil, wie du sagst, das heißt ja nicht, also wir sind ja nicht gefeit davor, irgendwie krank zu werden oder trotzdem wieder irgendwie irgendeinen Quatsch zu machen.
Ja.
Aber diese Falle, in die du getappt bist, die ist verunmöglicht, die gibt es einfach nicht mehr.
Ja. Ja. Mir ist dazu noch was eingefallen, lustigerweise auch gerade heute Morgen, irgendwie war das heute der Vormittag der Erkenntnisse. Ein Freund von mir hat mir vor ganz langer Zeit, das könnte jetzt so vielleicht 8 oder 9 Jahre her sein, mal einen kleinen Satz gesagt. Und von diesem Satz habe ich mir nur einen Fetzen gemerkt. Und der hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich ihn mir auf einen kleinen Zettel geschrieben habe und hier an meinen Schreibtisch gepinnt habe. Und zwar hieß dieser kleine Fetzen einfach nur kalkuliertes Scheitern oder einkalkuliertes Scheitern. Und ich habe gedacht so, boah, wie krass ist das denn? Also wenn ich quasi alles, was ich tue, mit dem Bewusstsein tue, ich kann auch scheitern damit. Und ich kalkuliere das schon ein. Und das hat, ich weiß, dass ich da unglaublich lange drauf rumgedacht habe und auch damit gestruggelt habe und dachte aber gleichzeitig, wie geil, weil ich gespürt habe, das ist genau die, sozusagen die andere, die der Seite der Medaille meines Perfektionismus. Wenn ich mir doch erlauben könnte, mein Scheitern gleich mitzudenken, wie viel leichter wäre denn das? Und dann hing da dieser Zettel, hing und hing und hing, buchstäblich jahrelang. Und irgendwann habe ich diesen Zettel abgenommen, ganz bewusst und zerknüllt und weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, dieses Wort Scheitern, das will ich da nicht hängen haben. Das ist irgendwie, das ist zu krass. Und seit ich eben mit dir arbeite und den Weg mit dir gegangen bin und eben auch die Philosophie immer mehr durchdrungen habe, habe ich das für mich sozusagen nochmal neu, nochmal umbenannt. Ich habe jetzt auch keinen stehenden Begriff dafür, aber ich will dafür eben jetzt sowas sagen wie, ich erlaube mir Fehler zu machen oder Fehler machen gehört dazu oder jeder Fehler, den ich mache oder jede Sackgasse oder jeder Schritt, der vielleicht nicht ganz funktional ist, ist Teil meines Wegs. Gut, dass ich ihn gegangen bin, sonst wüsste ich nicht, dass es da nicht längs geht. Gut, habe ich jetzt die Wahl, gehe ich jetzt woanders längs.
Ja.
Und diese Haltung, die muss ich sagen, ist für mich auch ein Aspekt, der nachhaltig mein ganzes Sein beeinflusst seitdem, weil ich, und jetzt wird's wieder so ein bisschen verrückt, deine Philosophie hat ja mehrere Widersprüche in sich und Dinge, die man nicht vereinen kann. Auf der einen Seite sage ich mir oder versuche ich mir immer wieder zu sagen im Alltag, ich kann ja nichts dafür, weil es ist meine Konditionierung, das bin nicht ich.
Ja.
Ich bin durch meine Prägung einfach, meine Gedanken machen da einfach ihr Ding und erzählen mir irgendwelche Geschichten und so ist es eben. Die sind halt da einfach und ich kann auf der einen Seite nichts dafür. Das ist einfach okay. Es ist okay, so zu sein und Fehler zu machen und zu strugglen und im Chaos zu versinken, das kann ich auch übrigens sehr gut. Also da total schwach und unfähig zu generieren, weil ich eine 1:1 Botschaft an meinen Mann weiß schon alles und trotzdem im Drama zu versinken. Nein, Chaos, wie schrecklich. so einerseits so, ich kann irgendwie nichts dafür, und auf der anderen Seite, und da ist jetzt das Paradox, ich kann alles dafür. Ich habe nämlich die Verantwortung. Ich habe die Scheißverantwortung einfach. Ja. Und deswegen kann ich dann auch wirklich sagen, ja, und ich kalkuliere das Scheitern mit ein, ja, und ich kalkuliere Fehler mit ein, und es ist okay, und ich kann dann entscheiden, wie ich anders weitermache. Und diese neue Form von Freiheit und von Ermächtigung, die war mir buchstäblich vor 5, 6 Jahren noch vollkommen verschlossen. Da war nichts, das war für mich blank. Und deswegen weiß ich auch noch genau, als dieser Zettel da immer hing, ein kalkuliertes Scheitern. Ich dachte, es ist irgendwas. Ich habe geahnt, dass da irgendwas Geiles dahinter steht. Aber ich habe die tiefe Bedeutung einfach nicht verstanden, nicht gefühlt, nicht begriffen, war nicht erlebbar. Und jetzt ist da halt ein Riesenfeld. Jetzt ist das, und da ist noch ganz viel zu entdecken, also noch zigtausend weitere geschlossene Türen, das ist mir auch klar. Aber verglichen mit meinem Bewusstsein, also auf dem Zustand, wie ich eben war vor 5, 6 Jahren, ist es einfach jetzt gigantisch größer alles geworden. Und
Wahnsinn.
Ja, das finde ich wirklich auch immer wieder Wahnsinn. Und das eben auch noch, ja gut, erstmal Punkt. So.
Ich will da gerne noch was zu sagen, weil finde es irgendwie cool, dass du sagst, du musst irgendwie diesen Zettel abreißen wegen dem Wort Scheitern, weil das irgendwie auch nichts ist, was so funktional ist. Und ich bin gerade tatsächlich noch gestolpert an dem Wort einkalkuliert, weil das klingt so wie geplant. Und das, ich weiß, dass du das so nicht fühlst und nicht meinst, aber auch für alle zuhören, weil das die Perspektive ist ja eher in dem Wissen zu agieren, dass der Weg, auf den ich mich begebe, und der Invest in das, wo ich hin will, der wird nicht geradlinig laufen. Stolpern, blutige Knie, Fehler, Umwege, das ist sozusagen einkalkulierter Teil des Weges. Oder ich gehe in dem Bewusstsein, geradlinig voranzuwollen, oder so auf direktesten Wege dahin, wo ich will, egal ob es jetzt ist, ich will eine bessere Lehrerin werden oder ich will entspannter sein oder ich will in meine Partnerschaft investieren oder eine bessere Mutter, ich gehe jetzt halt auf direktesten Wege da lang, wissend, der Weg wird nicht direkt sein, sondern es wird Dinge geben auf dem Weg, Umwege, Herausforderungen, Grenzen, schlechte Gefühle, Dinge in mir, die bisher dem Ergebnis noch im Wege stehen, die ich noch aus dem Weg räumen muss, was wahrscheinlich unangenehm sich anfühlen wird. Dann werde ich wahrscheinlich glauben, was verstanden zu haben, das auszuleben, und dann wird das aber gar nicht das gewesen sein. Ich werde da wieder auf die Schnauze fallen, muss wieder aufstehen, nochmal den anderen Weg entlang gehen. Das ist so was, wie ich das übersetzen würde, sozusagen einkalkuliertes Scheitern oder sozusagen den Perfektionsanspruch loszulassen, eben zu sagen, okay, der Perfektionsanspruch sagt ja, ich gehe auf direktem Wege los, und mein Anspruch ist, es soll auch ein direkter Weg sein. Weil ich unter anderem Ängste davor habe, was könnten die anderen von mir denken, was könnten ich und die anderen von mir denken, wenn der Weg nicht direkt ist. Und da zu wissen, it ain't gonna be direct. Never, ever, ever, ever. Weil dieser Weg ist, Leben ist nicht direkt. Ist kein linearer Weg. Und dann ist der nächste Schritt, und das kann ich total fühlen, indem wie du über diese Dinge sprichst, was dann entsteht, ist, dass wir beginnen, den Prozess zu lieben. Wir beginnen einfach neugierig in die Schule zu gehen und zu gucken, mal gucken, wie der Tag heute wird. Und rein zu investieren in das Erden, in das bei mir bleiben, in das für mich da sein, in mein Feld, in meine Haltung. Wissend, vielleicht ist heute ein Tag, wo ich es 90% der Zeit nicht schaffe, oder vielleicht ist heute ein Tag, wo ich 70% der Zeit doch schaffe. Und dem in Zustimmung zu dem, wie es sein wird, zu leben. Und da entsteht sozusagen dieser innere Frieden oder die Freiheit, die den Druck und den Stress und das ist alles im Außen nicht so, wie ich es eigentlich gerne hätte, das wird immer weniger. Deswegen ist es im Grunde doch ein kalkuliertes Scheitern, aber der Begriff, ich würde wahrscheinlich den Begriff nicht wollen, weil das, was der Intellekt damit assoziiert, nicht das ist, was wir damit meinen, aber es ist trotzdem genau das, was du,
Ja, und eigentlich könnte man jetzt ja sozusagen noch einen kleinen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur sozusagen in Frieden damit sein, dass die Umwege und Stolpersteine kommen, sondern sie sogar einladen. Also sich dem hingeben. Und also das ist für mich noch große Challenge.
Ja.
Weil es immer noch ganz viele Anteile auch in mir gibt, die genau so wie du sagst, nämlich den direkten Weg wollen.
Ja.
Es ist wirklich, oh.
Ja.
Also die Macht der alten Geschichten, der Konditionierung, der Prägung, so wie wir, ja, mich einfach prägt, ist einfach immer wieder enorm.
So krass, ja.
So krass, genau. Und da liebevoll mit zu sein, geschweige denn sogar zu sagen, ich lade es ein, es ist ein Teil von mir, es ist okay, es darf da sein.
Ja.
Boah.
Ja.
Richtig, richtig, richtig große Herausforderung.
Ja.
Immer
wieder. Ja, und das ist auch das, was uns davon abhält, erfolgreich zu sein und erfolgreich, egal in welchen Bereichen, ne, ob das jetzt auf Beziehungsebene, partnerschaftlich, im Business, bezogen auf Geld, im Job, als Angestellter, also wie auch, ist egal. Das, weil wir für Erfolg, egal in welchem Bereich, müssen wir das Versagen wählen. Wir müssen den Schmerz wählen. Und das geht total gegen unsere Natur. Zu sagen, okay, ich wähle nicht nur, okay, es ist okay, wenn ich vielleicht auf die Fresse falle.
Nee.
Du musst wählen, ich fall auf die Fresse.
Ja. Ja.
Oh. Und es wird wehtun und es wird anstrengend, wissend, dass das der Weg ist. Und dann den Prozess lieben zu lernen. Mhm. Und das geht dann eben über das Finden der Schönheit und der Lebendigkeit des Lebens im Schmerz.
Genau.
Und in der Verletzlichkeit, da drin die Schönheit zu finden. Mhm. Dann wird es leichter, das zu wählen, weil dann weiß ich, okay, das wird wehtun und es wird wunderschön sein.
Mhm.
Der Schmerz, der durch mich durchfließt und die Angst, der ich begegne, dass das jedes Mal sozusagen Öl in das Feuer meiner Lebendigkeit ist, dass ich einfach jedes Mal mehr ins Leben, in die Lebendigkeit eintauche. Und dann wird es ist meine Erfahrung, weil es ist ja nicht so, als wäre es bei mir anders und es ist auch nicht so, als würde es immer besser werden. Es ist immer noch sehr viele Stolperfallen auf meinem Weg, sehr viel rumrutschen mit blutigen Knien. Bildlich gesprochen, aber es wird leichter, das zu wählen und das zu halten und damit zu sein.
Mhm.
Das ist das, was sich verändert.
Mhm.
Und das ist das, was dann manches Mal im Außen so aussieht, als wären wir so viel irgendwann mutig, diese krassen Schritte zu gehen oder mutig, das und das zu machen. Aber mutig sein musst du ja nur, wenn du Angst davor hast. Wenn du keine Angst davor hast, dann machst du es einfach, dann brauchst du keinen Mut. Und das verändert sich, weil wenn du nicht mehr so viel Angst vor dem Schmerz hast, habe ich gerade heute Morgen Post zugeschrieben, wir haben keine Angst vor den Dingen, die wir tun, sondern wir haben Angst vor dem Schmerz, den wir glauben, haben zu werden, wenn diese Dinge passieren.
Mhm.
Und deswegen versuchen wir, die Dinge zu kontrollieren, weil wir den Schmerz vermeiden wollen. Wenn wir aber irgendwann den Schmerz nicht mehr vermeiden wollen, müssen wir die Dinge nicht kontrollieren. Oder sind frei, die Dinge zu wählen, die wir eigentlich wollen, weil wir nicht so viel Angst vor dem Schmerz haben, weil der Schmerz fein ist. Oder wir sogar den Schmerz auf eine Art, auch wenn das komisch klingt, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, lieben lernen.
Mhm.
Weil wir die Lebendigkeit da drin finden. Ich frage mich immer, wenn ich sowas sage, gerade wenn ich das im Podcast, wenn ich es in Ausführung sage, nicht, dann weiß ich aber, dass ihr dabei seid, wenn ich sowas im Podcast sage, frage ich mich immer, ob das irgendjemand versteht. Du das verstehst, weiß ich natürlich.
Ja, und es ist ja immer dieses auf zwei Ebenen. Der Kopf, der irgendwie was damit macht und der das so sortiert und irgendwie versteht auf einer kurzen Ebene. Dann eben aber auch, ob das irgendwie landet, so wie du immer sagst. Also auf einer Ebene tiefer. Genau, ich hatte auch noch gerade einen anderen Gedanken dazu. Nämlich, ich habe ja vorhin gesagt, es hat sich dieser Raum so geweitet durch das Feld der Möglichkeiten. Allein schon, weil ich immer mehr da mich bemühe, den Widerstand loszulassen und den Anspruch und. Und was damit gleichzeitig auch gewachsen ist, ist mein Herz. Also die Fähigkeit, mein Herz zu öffnen.
Mhm.
Das wollte ich auch unbedingt noch sagen, weil das einfach damit so Hand in Hand geht. Und das berührt mich gerade, das zu sagen, also dieses so viel dichter dran sein an, und das ist genau das, was du eben gesagt hast, eben an dem Schmerz. Im Grunde ist es genau das. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Herz geht ganz weit auf, dann ist da die pure Liebe, der pure Schmerz, die pure Verletzlichkeit. Es ist alles, alles in einem großen Raum. Es ist, es ist nicht mehr eine Kammer mit den positiven Sachen und eine Kammer mit den negativen.
Ja.
Es ist die Qualität von Fühlen.
Ja.
Und es ist, ich sage jetzt mal, klingt vielleicht provokant zu sagen, es ist fast egal, welches Gefühl es ist die Qualität des Gefühls. Und ich erlebe das jetzt immer häufiger, auch gerade wieder in diesen letzten Wochen und Monaten, dass mich Dinge von außen oder eben auch Musik natürlich ganz schnell, aber auch das, was Menschen sagen, was ich sehe, Natur, eine Beobachtung, was ich lese, dass es so einen Kanal gibt, der ganz tief sofort in mich reingeht. Also auch nicht dauernd und immer und ganz häufig tue ich auch was dafür, dass ich sozusagen es initiiere, damit das möglich ist. Aber manchmal kommt das so überraschend plötzlich. Auch sogar immer häufiger im Schulkontext. Das war zum Beispiel früher nicht. Also da war ich tatsächlich doch eher, sag mal so ein bisschen in meiner Lehrerrolle und da war wahrscheinlich der Kanal nach innen vielleicht aus so einer Art Selbstschutz so eher ein bisschen verschlossener. Und ich merke, dass sich das jetzt auch gerade verändert. Ich habe noch nicht sehr häufig, aber immer mal wieder auch da plötzlich Momente, dass da diese Verbindung in mein tiefstes Inneres plötzlich für einen Moment lang offen liegt. Und das sind auch Momente, wo ich sofort merke, dass die Kinder das spüren. Das ist sofort da. Und das sind dann weiß ich einfach in dem Moment, okay, jetzt bin ich total da. Ganz ich, ganz präsent. Und dann verschwindet das schnell wieder oder auch nicht, aber das ist einfach, das sind Momente, die ich auch einfach nie wieder missen möchte. Die sind so, so wunderschön und das sind dann wo mir die Tränen in die Augen kommen für einen Moment und dann ist das sind dann weder Freudes noch Schmerzenstränen, das sind einfach nur Berührtseinsmomente. Und das gehört für mich auch mit dazu, was du eben sagtest, der Lebendigkeit. Das ist für mich unter anderem die pure Lebendigkeit.
Mir kommt gerade das Berührtsein, weil ich glaube, dass wir dann in diesen Momenten, dass sich tatsächlich, okay, jetzt wird sehr philosophisch, nicht schlimm. Vielleicht haben wir schon alle abgehängt, wir reden schon allein, es hört schon überhaupt gar keiner mehr zu. dass unser Teil des Bewusstseins, Consciousness, sozusagen den großen Teil des Bewusstseins berührt. Also dass wir so weit, ich sag mal, die grobstoffliche Identität, in der wir verschwinden in Unbewusstheit, dass wir die in diesen Momenten so weit transzendieren, dass die so durchlässig wird, dass sozusagen unser Bewusstsein und das universelle Bewusstsein, dass wir eine Einheitserfahrung, weil wir dann auf einmal wieder merken, ach, und das ist dann der Moment, in dem es keine Worte gibt für das, was ist, weil was ist denn das? Man kann nur sagen, ich bin berührt und es fühlt sich an wie alles eins oder ich kann das so sehen oder ich bin präsent oder ich bin so voller Liebe oder aber es beschreibt nicht die Intensität der Erfahrung in dem Moment. Es gibt irgendwie gibt irgendwie nicht die richtigen Worte, die das beschreiben, aber ich empfinde diese Momente als, das ist wie so ein spirituelles Einssein. Ja, wie so ein
was ich ganz konkret berichten kann, ist eben zum Beispiel aus Coaching-Gesprächen, dass wenn so ein Moment da ist, dass dann sozusagen auch alle Hüllen gefallen sind. Also dann ist auch gegenüber die Konditionierung für einen Moment lang verschwunden. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz wertvoller Moment gewesen, auch gerade im Coaching-Gespräch. Und das sind die Momente, wo ich rausgegangen bin und gedacht habe, das war wie ein, ich bin wie erfrischt. Also ich bin null angestrengt, null belastet. Und ich gehe raus und ich weiß nicht, ich habe eine Energie und eine Kraft, die ich daraus immer ziehen konnte. Und das vermisse ich jetzt im Moment so ein bisschen, weil ich, also im Moment coache ich aktiv gar nicht. Interessant, also mein Feld, gemessen,
Oh,
das möchte ich im Moment nicht, verstehe ich gar nicht, eigentlich möchte ich es total, und weil es eben auch so eine wunderbare Arbeit ist neben der Schule. Also
ja.
Schule ist für mich eins und es ist für mich ganz wichtig und da gehe ich auch drin auf und das ist meine Profession wirklich und meine Leidenschaft. Ich bin wirklich, wirklich gerne da. Und das andere, was ich eben bei dir gelernt habe, möchte ich unbedingt auch leben. Also das sind eben wirklich so, das dürfen wirklich langsam zwei Säulen in meinem Leben werden, eben weil es da diese Momente natürlich nochmal, das ist viel leichter dann im 1:1,
Ja.
das herzustellen und zu
Ja.
ermöglichen. Und was das aber dann für einen Einfluss hatte auf eben mein ganzes restliches Leben, auf mein Familienleben, auf meinen Umgang mit meinen Kindern, mit meinem Mann, wenn ich aus einem Coaching-Gespräch mit so einer Qualität rausgekommen bin, das war einfach unglaublich. Und ja, davon möchte ich gerne mehr in meinem Leben haben. Im Moment, ich weiß noch nicht, da arbeite ich noch an meinem Feld.
Ja, sehr gut.
Irgendetwas gibt da noch in mir, was der Widerstand hat.
Ja,
Mal schauen.
interessant, interesting.
Ja.
Was ich aber ganz schön finde, wie du das gerade gesagt hast, dass du diese Erfahrung in den Coaching-Gesprächen machst. Und da habe ich gerade nochmal gedacht, ja, deswegen ist so wichtig, deswegen ist so ein großer Teil in der Ausbildung die eigene persönliche Evolution. Weil wenn dein Feld das nicht bereithält, dann kannst du diese Erfahrung nicht mit einem Coachee machen oder einem Coachee ermöglichen. Weil wir arbeiten ja in den Coaching-Gesprächen in der Regel kognitiver, also sprechen konkret über Probleme und untersuchen die. Aber wenn dein Feld als Coach das nicht als Möglichkeit bereithält, wenn du diese Perspektive in dieser Haltung, in dieser Präsenz, in dem Bewusstsein gar nicht da sein kannst, dann ist automatisch die Erfahrung für den Coachee begrenzt. Das heißt, du kannst dein Feld öffnen und zur Verfügung stellen und dadurch wird sozusagen die Möglichkeit für den Coachee, sich da rein auszudehnen sozusagen. Also der Raum, den du als Coach dann bietest, wenn du in deinem Feld oder in diesem Prozess auf der Ausbildung, in der Trainerausbildung, das sozusagen so für dich erarbeitet hast, du das leben kannst, dann kommt der Coachee rein und macht eine Erfahrung davon, wie vermutlich deine Schüler auch, das ist nur ein anderes Setting, dass die sich auch rein, also wie so reindehnen, rein ausdehnen können in dieses Feld und auf einmal eine ganz neue Möglichkeit da ist, die es vorher nicht gab. Weil wo gibt es denn so ein Feld? Also wo, es gibt irgendwie in irgendwelchen Büchern oder so gibt es in irgendwelchen Schriften steht, wenn du bei irgendeinem spirituellen Lehrer bist, dann ist das manchmal so eine Erfahrung von Einheit oder Einssein oder du betrittst den Raum und hast das Gefühl, fühlt sich irgendwie sozusagen schon anders. Und damit will ich nicht behaupten, wir sind alles schwer erleuchtete spirituelle Lehrer. Aber ich glaube dennoch, dass das Erweitern des Bewusstseins und des eigenen Feldes, die Haltung, aus der heraus wir dem Leben begegnen und eben auch diese Momente von Einssein oder Jetzt-Momenten, das klingt immer so ein bisschen unspektakulärer und für die meisten von uns erstmal leichter greifbar, ist, das ist das, wo die Magie, die Essenz des Lebens erlebbar wird. Und das braucht es meiner Meinung nach für wirklich hochqualitative Begleitung von 1:1 oder auch Gruppen, aber grundsätzlich von Menschen. Weil das ist die Grundlage und das ist natürlich die Herausforderung, dass wir dann durch unseren eigenen Scheiß durch müssen, um das Feld zu verändern. Ja, voll gut. Angela, es ist so schön. Danke dir. Gibt es irgendetwas, was dir in den Kopf kommt, was du den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest, bezogen auf die Intuitive-Philosophie, bezogen auf die Coaching-Ausbildung, bezogen auf deine Erfahrung, bezogen auf deren Leben, wo du sagst, okay, bevor ich jetzt die Podcast-Aufnahme stoppen, muss ich das noch loswerden.
Ja, eigentlich hast du das eben schon gesagt, dieses Aufräumen bei sich selbst, dass ich möchte mit allen mitgeben, dass es sich lohnt, das zu machen. Und auch wenn der Verstand genug Begründungen dafür hat, warum das entweder nicht nötig ist oder sowieso nichts bringt oder eben zu anstrengend oder zu nervig oder sonst was ist. Für mich war es der entscheidende Durchbruch, überhaupt einen Schritt tiefer zu kommen und Dinge besser zu verstehen, genau da weiterzugehen, wo es wirklich, wirklich unbequem war und wo ich auch Wahrheiten und Erkenntnissen und Glaubenssätzen und bisherigen Geschichten, denen ich immer geglaubt habe, auf die Spur gekommen bin und die hinterfragt habe. Und das war äußerst unangenehm und auch schambesetzt. Und wirklich, da kommt die ganze Palette von blöden Gefühlen hoch, die einen eben daran hindern, weil man immer denkt, ach, läuft ja alles so, aber es lohnt sich da tatsächlich weiterzugehen. Und das ist für mich der Schlüssel gewesen. Und es gab genug wirklich, wirklich ätzende Prozesse auf dem Weg und unbequem. Ja, und dahinter, also was dahinter quasi sich offenbart und was da wartet, das lässt sich dann eben, wie wir gesagt haben, so schwer in Worte fassen. Das ist einfach nur erlebbar und erfahrbar, aber dass es da tatsächlich wartet, dafür kann ich bürgen.
Also, liebe Leute, falls ihr losgegangen seid und es hat nicht geklappt, meldet euch bei uns, wir leiten euch weiter zu Angela.
Ich nehme alles auf mich.
Ja, wie schön. Total toll. Vielen Dank, Angela, fürs Teil, für deine Zeit, für deine Strahlen, für deine Weisheit, für den gemeinsamen Weg. So schön.
Danke dir. War mir eine Freude.
Wie gesagt, ein sehr philosophisch, spirituelles, tiefgreifendes Gespräch. Wenn du das Gefühl hast, dass es dich ruft, wenn du das Gefühl hast, das, worüber wir gesprochen haben, resoniert mit dir, das tickert was tief in dir an, wo du denkst so, ach, ja, das ist ein Weg, das ist mein Weg. Ich möchte lernen, so zu leben. Ich möchte lernen, so zu sein. Und ich möchte das auch anderen Menschen ermöglichen. Ich möchte mich verstehen. Ich möchte Menschen verstehen. Ich möchte verstehen, wie wir ticken, wie die Konditionierung wirkt. Ich möchte lernen, emotional zu reifen, sodass ich mein Feld erweitern kann, dass ich alle Gefühle halten kann, die sich in diesem Feld befinden, sodass ich die Frequenz erreiche oder mein Feld, meine Haltung die so erweitere, dass Menschen das auch spüren können, mit denen ich zusammen bin. Dass das einen Einfluss hat auf meine Partnerschaft, auf meine Kinder, auf meine Freunde, auf meine Arbeitskollegen, auf meine Mitarbeiter, auf meine Chefs, auf alle Menschen, die ich berühre, die mich berühren, die in meinem Leben sind. Und ich würde das gerne auch einsetzen, um zu lernen, mit Menschen so zu sprechen, dass die das für sich auch erfahren in Coaching-Gesprächen als Coach. Dann ist die Coaching-Ausbildung zum Interbeing-Coach etwas vielleicht für dich. Wenn es dich ruft, Coach zu werden, wenn du das alles integrieren und lernen möchtest, dann ist es die Einladung, dich zu bewerben und vielleicht im April dabei zu sein. Wir starten im April, das Ganze geht bis zum Jahresende, einen Hauch darüber hinaus, also ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr, mit 2 Live-Wochenenden in Hamburg, wo wir uns vor Ort sehen und kennenlernen und einem virtuellen Wochenende in der Mitte und dann ganz viel Support in der Mitte. Es ist meiner Meinung nach wirklich eine der besten Coaching-Ausbildungen auf der Welt, weil es eben um alle Ebenen geht. Das heißt, du wirst nicht nur irgendwelche Techniken oder Fragetechniken oder Strategien und Tools lernen, auch wenn du das auch lernst nebenher, sondern du wirst reifen zu einem Mensch, der dem Leben, sich selbst und Menschen so begegnet und die Fähigkeit besitzt, mit Menschen so zu sprechen, denen das auch zu ermöglichen, dass du einen engeren Kontakt zur Wahrhaftigkeit des Lebens hast, authentische Beziehungen führst, echte Begegnungen erschaffst, in Nähe leben kannst mit Menschen, Nähe zulassen kannst, nicht mehr kontrollieren musst und eintauchst in diese Lebendigkeit, ins Sein selbst, in das, was ich mit Angela vorhin im Gespräch besprochen habe. Und eben einen Rahmen hältst für Menschen, mit denen du sprichst, für Coaches, so dass die das auch erreichen können. Ich glaube, das ist wirklich Next Level Coaching, also das, was ich erlebe, wenn ich andere Menschen aus anderen Bereichen coachen höre, dann höre ich oft Dinge oder sehe ich Dinge, kann ich Dinge wahrnehmen, die nicht angesprochen werden, die nicht integriert sind in das Gespräch. Und das ist die eine Methode, in der es um das Menschsein selbst geht. Also beste Ausbildung ever für diejenigen, die eben auch bereit sind, in sich aufzuräumen und sich danach sehen. Also April geht's los. Du kannst dich bewerben intobeing.de/Ausbildung oder ichgold.de/Ausbildung. Da findest du alle Infos zur Ausbildung. Es gibt, wie gesagt, diese 3 Wochenenden, 2 in Hamburg, 1 virtuell. Es gibt Deep Dive Sessions, wo wir 4 Stunden lang wirklich tief in die Philosophie eintauchen. Ich Coaching-Gespräche führe, ich Inhalte vermittle. Es gibt regelmäßige Supervisionstermine, gerade nach hinten raus, wenn du beginnst, innerhalb der Ausbildung mehr zu coachen und irgendwann auch später außerhalb der Ausbildung mit Menschen im Leben da draußen zu coachen. Gibt es Supervision, wo du richtig viel über die Gesprächsführung lernen kannst und du hast eine Trainerin an deiner Seite. Parallel gibt es die Trainerausbildung, die auch sensationell ist, wo du halt über das 1-zu-1-Coaching lernst, innerhalb der Interbeing-Philosophie Gruppen durch Transformationsprozesse zu begleiten. Das heißt, es gibt Trainerinnen, die im nächsten Jahr dabei sein werden, die die kleinen Gruppen der Coaching-Ausbildung begleiten werden. Das heißt, du hast eine Trainerin an deiner Seite, die dich die ganze Zeit supportet, die du Fragen stellen kannst. Du wirst direkt supervidiert, du hast direkten Support neben dem, was du von mir sowieso bekommst. Und zusätzlich gibt es noch die Headcoaches, mein Team an Headcoaches, die auch da sein werden, die dich auch supporten werden in den Supervisionen, die auch die kleinen Gruppen mit begleiten werden oder zumindest supervidieren werden. Und der Support innerhalb der kommenden Ausbildungsrunde war noch nie so krass wie jetzt, weil es nicht nur die Ausbildung gibt und mich, sondern es gibt auch nicht nur mich, nicht nur mein Team, sondern es gibt auch die Trainerin, dass jeder eine direkte Begleitung hat, plus die Headcoaches, die mich supporten. Das wird gigantisch. Ich weiß nicht, ungefähr 20 Teilnehmer, die schon angemeldet sind in der Ausbildung. Ein unglaublich hohes Kaliber, wirklich Wahnsinn, dass das Niveau oder die Tiefe dieser kommenden Ausbildung wird. Off the charts. Wenn du Bock hast, mit einzusteigen in diese Transformation, die dein Leben verändern wird, dann bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich über deine Bewerbung. Ansonsten gibt es an dieser Stelle nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, du konntest ganz viel anfangen mit dem Gespräch. Wenn du jemanden kennst, für den das Gespräch total interessant sein könnte, irgendwelche Menschen, die mit Erschöpfung zu tun haben, die vielleicht auch Lehrer sind, die auch dieses Strugglen kennen, sich von äußeren Umständen als Opfer zu empfinden oder zu denken, ich bin so gestresst oder Druck, weil meine Umstände im Job, in der Partnerschaft, mit den Kindern, in meinem Umfeld so anstrengend sind und sich daraus befreien wollen, dann leite bitte den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, unbedingt. Let's spread the love, sodass mehr von uns eintauchen können in das, was das Leben für uns eigentlich zu bieten hat. Dicke Umarmung an dich. Bis ganz bald. Deine Dana.